Wann ist man eigentlich alt? Bei diesem Spiel könnte das der ein oder andere vielleicht merken, wenn man dann über 10 hinauskommt. Aber wann ist man eigentlich wirklich alt? Und ich glaube, viele unterscheiden diese Frage und sehen sie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Als Kind fand ich zum Beispiel, dass man mit 30, 40, das war schon eigentlich Greisenalter, das war Senior. Aus der heutigen Perspektive finde ich 30, 40 eigentlich noch recht jung. Und es gibt so eine nette Geschichte, die ich gefunden habe von einem Tennisturnier für Senioren. Da traf ein 93er auf einen 96-Jährigen. Und der 93-Jährige erwischte einen langen Ball noch gerade so und schlug ihn mit Wucht zurück, sodass der 96-Jährige den Ball nicht mehr erreichen konnte. Daraufhin knallte der 96-Jährige seinen Schläger wütend auf den Boden und rief: "Pah, 93 müsste man noch mal sein." Alles eine Frage der Perspektive. Ich will jetzt euch gerne auch mal was fragen und abstimmen lassen, aber alles datenschutzkonform. Nämlich, ich möchte gerne mal wissen, wer von euch hält sich für jung und wer hält sich für alt? Nicht per Hand, ihr müsst euch nicht melden, es wird kein anderer wirklich merken, wo ihr euch einsortiert. Da könnt ihr also ganz offen und frei sein. Und zwar per Summen. Also die Lippen aufeinander legen und machen. Und mal die Probe zu machen, wie das klingt, wenn alle mitmachen, also 100%, einmal jetzt summen. Vielen Dank. Jetzt mal alle, die meinen, dass sie jung sind. Oder? Gegenprobe, wer ist der Meinung, er wäre alt? Ich glaube, da waren einige, die sich nicht ganz entscheiden konnten oder meinten, wir wären noch bei den 100%. Es ist doch wirklich eine Frage der Perspektive, manchmal auch von Situationen, von Lebenssituationen, manchmal eine Frage von Färbemitteln oder Cremes. Es gibt alte Menschen, die sind wirklich frisch und beweglich, und es gibt auch jüngere, vielleicht kennt ihr auch so Beispiele, bei denen man denkt, die sind schon merkwürdig alt. Die verhalten sich so ohne Erwartungen, leidenschaftslos, ohne Antrieb. Und wir haben den Predigttext gehört von Abraham, der ja, geh fort, war ja eine Sache, die rausgeschrieben wurde, als Aufgabe bekam, und es steht ja dann am Ende, Abraham war 75. als er Haran verließ. 75 Jahre. War jetzt Abraham alt oder war er jung oder war er mittendrin? Es ist nicht zu sagen. Auf jeden Fall spielt es hier keine Rolle. Es wird zwar gesagt, wie alt er ist, aber es wird nicht weiter darauf eingegangen. Eine Geschichte, die anfängt mit Abraham und Gott in einer Zeit, in der es für die Menschheit nicht gerade gut lief. In den ersten Kapiteln lesen wir in der Bibel, wie Gott alles sehr gut gemacht hat und überschüttete die Menschen mit seinem reichen Segen. Und dann geht es ganz schnell, dass es bergab geht. Adam und Eva misstrauen Gott, Kain erschlägt seinen Bruder und die Böswilligkeit der Menschen schreit gen Himmel. Kein schöner Hintergrund, auf dem die Geschichte von Abraham, dieser Bund Abrahams mit Gott oder Gottes Bund mit Abraham beginnt. Und trotzdem hält Gott ja immer noch die Dinge so, dass sie zumindest über dem Abgrund von ihm gehalten werden, trotzdem, was alles geschehen ist. Adam und Eva bekommen Felle, Kain muss nicht sterben und Noah und seine Familie überleben die Flut. Es ist noch die Gnade, die Hoffnung, immer noch im Spiel, Gottes Gnade. Ein Ausleger hat geschrieben, das Projekt Schöpfung geht weiter, aber es hinkt und ist schwer belastet. Und dann kommt dieser Abraham ins Spiel, ein neuer Abschnitt nach den ersten 11 Kapiteln in der Bibel, fängt diese sogenannte Vätergeschichte an. Und somit ist es ja auch die Geschichte Gottes in der Welt, mit seinem Volk, also mit uns. Gott erwählt sich einen Menschen und handelt an und mit ihm. Mit Abrahams Berufung beginnt die Geschichte Israels und damit dann auch ja der Gemeinde Jesu, wenn wir uns darauf zurückbeziehen. Also das ist unsere Geschichte, die hier beginnt mit Abraham. Der auszieht mit der gesamten Familie, mit Sack und Pack und losgeht. Hinein in die Wüste, in schwierige Lebensbedingungen. Und Gott spricht zu Abraham, verlasse dein Land und deine restliche Verwandtschaft. Er muss also loslassen. Er hat den Verlust von Schutz durch die weitere Familie. Er nimmt ja nur den engsten Kern mit. Und er muss loslassen von vertrauten Abläufen, die ihm ja bekannt waren im alten Land. Und trotzdem gehorcht er mit all seinen Auswirkungen, die dieser Auftrag mit sich bringt, die er aber noch gar nicht so wirklich bis zum Ende überschauen kann. Was wird das alles mit sich bringen? Seine Mitarbeiter, sein Vieh und seinen Besitz. Um ein Land zu besiedeln, in dem bereits Menschen wohnen, da soll er hingehen. Das geht eigentlich doch gegen jede Logik, loszuziehen, mit 75 nochmal ganz neu anzufangen. Wenn Abraham jetzt Argumente abgewogen hätte und nur nach menschlichem Verstand losgegangen wäre oder besser gesagt nicht losgezogen wäre, weil ihm keine Argumente im positiven Sinne eingefallen wären, die all die negativen überwogen hätten, gäbe es vielleicht kein Volk Israel. Keine Geschichte zwischen Juden und Moslems, kein Auszug aus Ägypten, keine 10 Gebote. Und trotzdem geht Abraham los. Ein Glück, würden wir heute sagen. Mitten ins Ungewisse, da geht er los. Mit den Zusagen, die er hat, ohne Frage, die haben ja auch viele von euch aus dem Bibeltext rausgestrichen oder hervorgehoben. Aber von dem Segen, der ihm versprochen wird, sieht er ja erstmal nichts. Er hat nur diese Zusage. Und auch den Segen, der durch ihn entstehen wird, wird Abraham nie was mitbekommen. Der ganze Segen, der nach ihm kommt, den wird er gar nicht mehr selber miterleben. Hoffnung, ja, und dennoch denke ich auch ein bisschen Angst im Nacken. Auf dem Weg, der beschrieben ist, den er immer weiterzieht mit seinem ganzen Gefolge. War es richtig? War es falsch? Ist das wirklich der Weg? Wie soll er sich entscheiden? Gehen, bleiben, der Zusage vertrauen oder nicht? Faszination des Neuen kommt damit dazu, aber auch die Furcht von dem Neuen, vielleicht überrumpelt zu werden, nicht damit klarzukommen. Geh, sagt Gott. Das ist das, was er tun muss, um Neuland zu betreten, sich lösen, loszugehen von dem Vertrauten, von der Sprache, dem eingerichteten Leben und auf die Reise zu gehen. Ganz genau wohin, das weiß er auch nicht. Ich werde dir ein Land zeigen, sagt Gott. Gott allein weiß wo. Das muss reichen. Aber er gibt Abraham etwas Entscheidendes mit auf den Weg, was wir jetzt vorher nicht in den Koffer gepackt haben, nämlich seinen Segen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein Segen, der kein Garantieschein ist, dass alles glatt läuft. Ein Segen, der das Risiko des Neuanfangs, den es ja immer gibt, nicht niederbügelt, sondern Segen als Wegzehrung, der immer wieder die Freude, den Mut, die Kraft zurückgeben soll, die Freude auf das Ziel wachhält, ihn ermutigt. Wenn die Zweifel überhand nehmen, und auch bei Abraham wird das immer wieder passieren, dass die Zweifel kommen. Ist das noch der richtige Weg? Aber mit diesem Segen im Gepäck, in seinem Koffer, geht Abraham los und nimmt die Herausforderung an. Er ist gesegnet. Und wenn das unsere Geschichte ist, dann bedeutet das auch wir, auch du. Jeder einzelne von uns ist gesegnet. Was immer du im Alltag tust, du bist gesegnet. Das ist erstmal dein Marschgepäck. Das ist in deinem Koffer drin für das tägliche Leben. Geh und sei ein Segen, sagt Gott zu Abraham, also auch zu uns. Tu, was du tust, auf deine ganz besondere Weise. Tu es, wie es Jesus tun würde, mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit Demut mit Spaß, ohne dich aufzuspielen, mit Freude, alles, was dazu dazugehören kann. Du bist gesegnet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch so unterschreiben würdet, dass ihr euch so fühlt, ich bin gesegnet. Dass man morgens aufsteht und sagt, ja, ich bin gesegnet. Sich vor den Spiegel zu stellen und sich anzusehen und zu sagen, ja, ich bin gesegnet, egal in welchem Alter. Wenn das schwierig ist, dann möchte ich euch gerne darauf hinweisen, vielleicht mal dieses Marschgepäck, diesen Segenskoffer, den ihr von Gott mitbekommen habt, mal anzugucken und zu entdecken, was einem da alles begegnet, was wir alles an Segen haben, der oftmals alltäglich wird, vielleicht manchmal auch verloren geht, dass man gar nicht mehr den Blick darauf hat. Wir sind mit Bildung gesegnet. Wir können etwas lernen, verstehen, wie etwas entstanden ist oder funktioniert. Wir haben eine trockene, warme Bleibe, wo wir schlafen können. Wir sind gesegnet mit Freunden oder Menschen, auf die man sich verlassen kann, die gut über einen reden. Auch mit Geld, wenn es auch nicht viel ist, aber so, dass man gut über die Runden kommt und sich hin und wieder auch mal was Gutes leisten kann. Gesegnet mit Glauben, mit Gewissheit, von Gott gewollt und geliebt zu sein. Das Wissen, dass Gott ein offenes Ohr hat, jederzeit für jeden von uns, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Gottes Geist in uns wohnt und dass wir uns fortbewegen können, ob wir das nun selber können oder von anderen fortbewegt werden, aber dass wir von A nach B kommen können. Und im Koffer befindet sich auch Vergebung. All das Versagen, all die Fehler, dass die nicht vor einem Scharfrichter ausgesetzt werden müssen, sondern dass die vor den Vater kommen, der die Arme weit öffnet, uns in die Arme nimmt und gern verzeiht. Und im Gepäck sind auch noch geistliche Gaben, die wunderbar sind, die das, was du schon toll kannst, noch mal mehr zur Entfaltung bringen. Und jeder von uns kann etwas und bekommt dann noch von Gott das Sahnehäubchen obendrauf durch die Gaben, um sie noch mehr strahlen zu lassen. In der Gemeinde, in der Familie, in der Nachbarschaft, an vielen Orten, wo man diese Gaben einsetzen kann. Wir sind gesegnete Menschen, alle von uns, jeder von uns. Auch als Gemeinde sind wir gesegnet. Ein Koffer voll mit Marschgepäck von Gott haben wir auf den Weg bekommen. In dieser langen Zeit, die seit Abraham vergangen ist, ist viel Segen durch Gemeinde entstanden. Geht, ich möchte euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. Dieser Bund Gottes mit Abraham ist ein so wichtiger und weitreichender, dass er vom Alten Testament bis zum Neuen Testament komplett sich durchzieht. Paulus sagt zum Beispiel, weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Kinder Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten auch euch. Wir sind Abrahams Kinder. Und der Evangelist Matthäus macht es ganz spannend. Er fängt das Evangelium an mit einer Familienchronologie von Jesus. Und womit beginnt er? Mit Adam, mit Noah, mit Josef? Er beginnt mit Abraham. Und die Worte, die Gott zu Abraham gesagt hat, wiederholt Jesus am Ende nach Ostern, bevor er wieder geht, noch einmal in anderer Art und Weise. Geht zu allen Völkern und macht zu Jüngern. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Geht, seid ein Segen. Das ist die Pointe der Geschichte von Abraham, dass sie durchbricht die Zeiten, die uns vielleicht lang vorkommen, aber die bis heute gelten. Aufzubrechen, neu aufzubrechen, das zu starten, ein Segen zu sein, anderen Segen zu bringen. Wieder jung zu werden, miteinander. Keiner soll zurückbleiben. Jeder hat seinen Auftrag. Geht miteinander segnet, macht zu Jüngern, tut, was immer nötig ist, was immer wichtig ist. Gott wird uns segnen. Er hat es versprochen. Er hat uns gesegnet und er wird es weiterhin tun. Er wird uns einen Weg zeigen, wie Abraham, Schritt für Schritt, nicht den ganzen, aber immer so, dass es ausreichend ist für die nächsten Schritte. Das ist Abrahams Geschichte, die uns mehr angeht, als wir vielleicht manchmal meinen, die uns heute und hier und jetzt noch genauso anspricht, egal wie alt oder wie jung wir sind. Wir werden eins, wir sollen eins miteinander sein, um Segen zu sein, weil wir gesegnet worden sind. Gewohnte Bahnen verlassen, aus den Komfortzonen herauszugehen und anderen diesen Segen weitergeben zu können, damit es wieder weitergeht, noch viele Generationen weiter. Dazu sind wir aufgerufen. Weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Kinder Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen an ihn gelten auch euch, gelten auch dir. Amen.